think it's fine. Good. Yeah. This text is structured.
Dieser Text dreht sich um vier Bilder, die verschiedene Arten der Linienführung zeigen. Das ist alles eine Konversation mit Eisenbahnen, mit Schienen. Im Empire wurden Linien gezogen, auf Landkarten und im Sand. Wir leben auf, mit und durch sie. Zu den dauerhaften Bruchlinien, die die Briten in die Landkarten des Subkontinents geritzt haben, gehören die Grenzen der neuen Nationalstaaten Südasiens und Eisenbahnschienen, lebendige und tote, die sich über sie erstrecken. Wie die meisten Texte oder Zeichnungen erzählen diese Markierungen auf Papier mehr von den Wünschen derjenigen, die sie gemacht haben, als von den Geografien, die zu vertreten sie behaupten. Sie sind Spiegel. Der Stoff von Träumen. Von Traumlandkarten auf die tatsächliche Oberfläche Indiens übertragen, hatten die glatten, harten Eisenlinien der Bahnstrecken eine repräsentative Funktion. Diese riesigen Netze blendender Staatsarbeit waren materielle und symbolische Verkörperungen kolonialer Prozesse und ihrer zivilisierenden Modernität. In einer widerspenstigen Landschaft feindlicher Attacken gegen den Kolonialherren verringerte die Eisenbahn Entfernungen und sicherte die Außenposten des Empire, indem sie seine unruhige, brodelnde Masse in ein eingegrenztes, stabiles Territorium verwandelte. Die Kontrolle der Grenzgebiete und die Aufgabe, Grenzen zu schnitzen, wird durch die Verbindungslinien ermöglicht, die hier und da die Grenzen überqueren. Eisenbahnschienen machen die imaginären Grenzen von Landkarten real. Man sagt uns, sie machen Indien zu einer Nation. Das Bild der Nation führt seine eigene Auslöschung, inszeniert Gewalt und Degradierung von Land und Mensch, nicht als offensichtliche Angriffe, sondern auf langwierige und schwer fassbare Weise. Das Eisenbahnprojekt der Kartierung, Beschriftung und Überwachung von Terrain in der Vergangenheit wie in der Gegenwart wird ermöglicht durch imperiale Visualitäten. Diese beschwören Handlungen herauf, die Landschaft als etwas Leeres, Karges und Widerspenstiges darstellen. Seine texturierten Flächen reduziert auf den Rohzustand der Natur, seine Bewohner reduziert zu Defekten auf der Oberfläche des Kartografen. Sich diese Leere vorzustellen, ist wesentlich für die Eisenbahn. Imperiale Opazität, deren Kraft in der systematischen Einengung und Verdunklung von lokalem Terrain und verflochtenen Geschichten liegt. Als 1858 in Sindh die ersten Eisenbahnschienen verlegt wurden, erkannten einige deren versteckte Macht. Sie sprachen von ihrem drohenden Zorn. John Brunton, ein Bahningenieur, beschreibt einen Vorfall, bei dem Einheimische zum ersten Mal eine Lokomotive sahen. Sie trauten sich nicht, ihr nahe zu kommen, so erzählt er uns. Aber aus der Entfernung hörte man sie rufen, Shaitan, Shaitan. Andere nannten sie den großen Rakshasa, ein Dämon bekannt als der Zerstörer, dessen Berührung den Tod brachte. Die Älteren erzählten Geschichten von den Zauberkünsten des Rakshasa. Seine Spezialität war natürlich die Illusion. Vielleicht sprachen sie von den Hexenkünsten, die Wüsten und Wälder zu neuen Grenzen machten. Leere, wilde Gegenden, die darauf warteten, entwickelt, auseinandergenommen und wieder verpackt zu werden. Ein Drama, ein Zaubertrick, eine Illusion, mit der neue, grausame Sichtweisen dessen aufkamen, wie man Landschaft sehen und nicht sehen konnte, wie man die Natur von lokalen Ökologien und Existenzgrundlagen abkoppelt, wie man die Gewalt einer außer Kontrolle geratenen, interstitiellen, kapitalistischen Extraktion an den Grenzen säubert. Der Todestrieb der Entwicklung. Sie sprachen von Zerstörung, Terror, Verzweiflung, ausgelöst durch die brutale Proliferation von Eisen und Holz, die die Erde fest im Griff hielt. Eine pathologische Kraft, die dem Tod den Weg freimachte. Dies war für die Briten eine Vertretung ihrer Souveränität und auch ihren Fortschrittstrieb. Kipling schrieb mit der Stimme von Krishna, dass der Beginn das Ende darstellte. Die Eisenbahn war eine Art Vervollständigung des kolonialen Projektes. Und die Eisenbahn wurde gesehen als ein Medium, durch das die Kolonialherren sprachen und mit dem sich die Kolonialherren einritzten in unsere Landschaften und sie uns entfremdeten. Die Eisenbahnen waren in Gandhis Worten das Emblem des Bösen und sie waren sozusagen Symbol für das Hassenswerte. Gandhi sah in den Eisenbahnen das Emblem des Bösen. Die Eisenbahnen können ein Mittel zur Verteilung des Bösen sein, so sagte Gandhi. Denn das Gute reist im Schneckentempo. Die Inder empfanden dies als Erniedrigung, als Brutalität. Und gleichzeitig regte sich der Widerstand in der nationalistischen Bewegung. Es gab Protest, es gab zivilen Ungehorsam. Und politische Führer verbreiteten dort die Botschaft von Quit India. Die Eisenbahn als Rückgrat kolonialer Macht auf dem Subkontinent war der passende Ort für diesen Widerstand. Das Medium wurde gegen sich selbst gerichtet, vor allem in Sabotagehandlungen. Und diese intensivierten sich in den Jahrzehnten vor der Unabhängigkeit. Heute mit der Errichtung des chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridors, CPEC, mit einem eigenen grenzbildenden Infrastrukturprojekt im Wert von 62 Milliarden US-Dollar sehen wir ein Wiederaufleben kolonialer Ansätze in Pakistan. Die Eisenbahnen kaputt und vernachlässigt, der Verrottung ausgesetzt, von Gemeinden in der Umgebung und der lokalen Ökologie beansprucht, werden einmal mehr zum Subjekt kolonialer Blicke und Fantasien mit vielfachen Plänen für den Wiederauf- und Ausbau dieser vernachlässigten Infrastruktur. In diesen aufstrebenden und degradierten Ökologien stellen sich uns dieselben Fragen und Probleme als Phantome von kolonialer Gewalt. Eine erneute imperiale Anordnung zum Ressourcenabbau, gestützt durch ähnliche Technologien der Visualität, der Infrastruktur und der Expansion. Sie berichten uns von den Freuden des Fortschritts, vom Ressourcenboom und beschwören eine Welt herauf, die traumhafter und süßer scheint als alles andere. Aber während wir uns diesen expansiven, mutierenden Formationen aussetzen, sie bereisen, erinnern wir uns an den Rakshasa und wir weigern uns, den magischen Visionen zu dienen, der zerstörerischen Kraft, die in der Gewalt gegen andere liegt. Wir vertiefen uns in dem Sediment toxischer Korrosion und gewaltsamer Entstehung kolonialer Nachwirkungen im Boden. Abriebe, übrig geblieben aus imperialen Zeiten, im Jenseits immer wieder in neue Wunden ausbrechend. Auf diesen kolonialen Schienen sehen wir die Verhärtung und die Austrocknung von Boden, von Leben und Geschichten, gefangen zwischen Erde und Stahl. Die Eisenbahnschwellen sind am unruhigsten auf diesem verharteten Boden. Die eisernen Schlösser, Ketten und Schalter, ein Riss in geraden Linien und reparierten Wegen. Mit dem Austrocknen des Teeröls verrotten die glatten Oberflächen materieller und psychischer Fraß an Körpern, Umgebungen, Möglichkeiten. Die Verwesung des Kolonialismus bleibt, die Rakshas, lang nachdem die weißen Männer heimgekehrt sind. Und sie lebt, schlafend zwar, und wartet auf einen neuen im Anfang. Es ist eine sensorische Herrschaft der Rakshas, tief in die materielle Landschaft eingebohrt. Ein unentwirrbares Geflecht, das verwickelt, knotet und einbindet. In den 1850er Jahren wurden die Städte Kalkutta und Bombay mit den Minen und den Häfen verbunden und öffneten neue Landschaften. Die Räume, die in Millionen von Jahren entstanden waren, wurden zerstört, wurden neu zugeordnet. Im nordwestlichen Himalaya gab es keine Biodiversität mehr, sondern die Holzfäller und die Beamten sahen dort nicht mehr die Diversität, sondern nur noch einen einzigen Baum, die Zeder. Und die Zeder war deswegen wertvoll, weil sie Holz lieferte für den Eisenbahnbau. Dieser Baum wächst nach oben und thront über dem Laubdach. Dort, wo früher Ulmen, Birken, Ahorne und andere standen. Aber die Kolonialherren sahen den Wald als rein Bestand. Der da heißt im Sanskrit Gottesholz. Das Gottesholz. Und als der Gott des Feuers zum Gott wurde, wurden aus seinen Knochen die Zedern, die Deodar-Zedern. Ein verstecktes Feuer brannte darin und erhielt die immergrünen Riesen in dem Wald, wo das Lehmgeim hinfiel. Dieser heilige Baum wurde zu einem Lieblingsort der Weisen. Aber Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Cedrus deodara, die Zeder, zum reinen Nutzholz für die wachsende Eisenbahnindustrie. Der Rest der Bäume, Kräuter, Pilze und sonstigen Fauna wurden zu Abfallprodukten. Die Rakshas wüteten in den Wäldern und verhängten neue imperiale Befehle. Mit dem indischen Waldgesetz von 1878 wurden die Wälder zu Staatseigentum erklärt, in einem Prozess, der den Landerwerb für den Eisenbahnbau widerspiegelte. Lokale Gesetze und Rechte wurden außer Kraft gesetzt und der Wald wurde auf konzeptionelle Weise seiner menschlichen Bewohner beraubt. Eine Landschaft sollte dort sein, die nicht existierte. Zumindest noch nicht. Die einheimischen Rechte wurden zugunsten von Grenzen wilder, leerer Gegenden ausgelöscht, wo Ressourcen entdeckt und nicht gestohlen werden konnten. Der chinesisch-pakistanische Wirtschaftskorridor führt weiterhin diese Politik nach vorne des Landraubs, der Nutzung, des Ausbaus des Landes. Es führt gleichzeitig zu einem Gefühl der Wildheit. Felder und Wälder müssen weichen, Gebieten von Unsicherheit und Gefahr. Furcht und Drohung sind verwurzelt in dem Prozess, neue Grenzen zu sichern. Gewalt, Visionen von Gewalt dehnen sich aus und die vorgestellte Wildheit braucht ein Gegenbild, ein Feindbild, das alles Sichtbare in eine Bedrohung verwandelt, widerspenstige Subjekte in einer widerspenstigen Landschaft. Die Kolonialherren spürten recht früh eine Bedrohung, die von diesem Gebiet ausging. Die Bedrohung der Sabotage durch Einheimische war immer präsent. Und angesichts dieser Opazität waren diejenigen, die Grenzen zogen, die Landkarten schrieben, nicht mehr sicher in dem, was sie taten. Eisenbahningenieure wurden zweimal die Woche noch militärisch ausgebildet. Polizeistationen wurden entlang der Bahnstrecken errichtet. Und die Einheimischen wurden zunehmend zu Outlaws in ihrem eigenen Land. Die Polizisten hatten die Möglichkeit, Land zu konfiszieren, Produkte zu konfiszieren und auch den Wald zu disziplinieren, die Menschen zu disziplinieren. Um heute widerspenstige Landschaften zu sichern, ist das Militär in Pakistan mit großen Rechten ausgestattet worden. Das Logo dieser Rangers ist immer noch ein Baum. Gleichzeitig symbolisiert diese Heraufbeschwörung von Bildern auch Gewalt, Bedrohung. Die erinnert an alte koloniale Formen in der vorübergehenden Landschaft. Der Neuaufbau von CPAC, von diesem Wirtschaftskorridor, der durch die zerbrechlichsten Landschaften des nationalen Projekts in Pakistan führt. Und die Linien, durch die die Briten Pakistan definiert haben, sind immer wieder umstritten gewesen, insbesondere in Balochistan, seit das Militär 1948 in Balochistan einmarschiert ist. Oder seit sie dort gewaltsam das Land übernommen haben, haben die Baloch 5 Aufstände gegen den Staat Pakistan geprobt. Und als der neue Staat Pakistan die Visionen und Praktiken seines früheren Kolonialherren übernahm, nutzte auch der nationalistische Kampf der Baloch dieselben Taktiken und dieselbe Kriegssprache, die er bereits gegen die Briten angewendet hatte, nun gegen die neuen Besatzer. In einer Zeit, in der China massiv in den Ausbau von Infrastruktur investiert und im selben Zug Land und Ressourcen aufkauft sowie Sicherheit und Militarisierung beschleunigt, erfahren diese Kämpfe neue Herausforderungen. Der Raksha taucht wieder auf und zieht Zerstörung hinter sich her. Das pakistanische Militär hat systematisch den Weg der vorgeschlagenen Eisenbahnstrecken durch die Provinzen Sindh und auch Balochistan nachgezogen und Dörfer entlang der Strecke geplündert und niedergebrannt. Hunderte Männer der Baloch und Sindhi verschwanden. Ihre verstümmelten Leichen fand man Wochen später. Calder Williams betont ähnliche Verleugnungen von Sabotage als politische Taktik und bezeichnet sie als technophobisch und retrograd. Die Geschichte des Eisenbahnsystems wird hier durch den Sabot verbunden. Und das Wort Sabotage fand erstmals breite Anwendung während des französischen Eisenbahnstreiks von 1910, wo Eisenbahnarbeiter die Sabots zerstörten, also sabotierten. Gandhi hatte zwar die Eisenbahn als das Böse schlechthin gesehen, aber er sanktionierte damit nicht Sabotage. Sabotage wurde immer als etwas Widerspenstiges gesehen, das nicht zur Politik gehörte. Und es wurde oft gesehen als das Werk von Trinkern, von Kriminellen. Es war etwas Tragisches, das extreme Illegalität darstellte und nicht von Bürgern durchgeführt wurde. Dementsprechend war ein Saboteur derjenige, der sich außerhalb der politischen und rechtlichen Sphäre bewegte. Aber Sabotage wurde trotzdem praktiziert und oft wurden diese dann beschrieben von offizieller Stelle als Orgie der Gewalt und Zerstörung. Trotz der Darstellung als widerspenstig, als illegal, war Sabotage oft taktisch und wurde taktisch genutzt, um vor allem Transportmittel anzugreifen, Ziele zu isolieren und Industriezweige anzugreifen. Und das war sicherlich eine der stärksten Waffen gegen den Kolonialherren, gegen das koloniale Regime. Sabotage funktionierte als Bild und als Werkzeug gegen die Kolonialherren und die Eisenbahn war nur symbolisch für diesen Kolonialismus. Es war sozusagen das Emblem des britischen Regimes schlechthin. Und durch diese Sabotage wurden die Eisenbahnschienen ihrer Funktion beraubt und die Menschen eroberten sich durch diesen Widerstand den Raum, den die Schienen besetzten, zurück. Heute sehen wir diese Bahnstrecken als Spuren des Kolonialismus, der Modernität, der Umweltzerstörung, des Todes und des Verschwindens. Und es sind nach wie vor die Hauptorte des Widerstands. Sabotage wird zwar nach wie vor dämonisiert, ist aber wichtiges Mittel, wichtiges Werkzeug des Widerstands. Und es scheint, als sei die Eisenbahn-Sabotage tatsächlich allein im Jahr 2011 für 23 Angriffe auf das Eisenbahnnetz verantwortlich gewesen. Und man sah immer wieder zerstörte Schienen, kaputte Bahnen, kaputte Waggons vor einsamen, verlassenen Landschaften. Und damit sehen wir doch, welche Ängste verbunden waren mit diesem Kolonialismus, mit dem Fortschritt. Als Reaktion auf diese Sabotage reagierte das pakistanische Militär zunehmend repressiv. Wer kann denn den Fortschritt nicht wollen? Natürlich nur die Saboteure. Aber die Saboteure wiederum haben keine Angst. Sie ignorieren die Regeln. Sie widerstehen. Sie arbeiten mit Geistern. Sie beschwören Drogen herauf. Sabotage funktioniert. Gegen Kolonialismus versucht, das System in Unordnung zu werfen. Und natürlich arbeitet die Sabotage auch gegen und ganz eng mit diesem kolonialen System. Alle koloniale und kapitalistische Logik wurde hier zerstört oder auch missachtet. Sabotage ist eine Ablehnung von Leben als Arbeit und Produktivität. Es ist also der Todestrieb der Entwicklung gegen sich selbst gerichtet. Wie sieht eine aufgelöste Grenze nun aus? Eine zerrissene Grenze oder eine verfaulende Grenze? Eine Grenze, die gegen sich selbst aufbegehrt. Das Bild einer abgegrenzten, einer verstümmelten Eisenbahnstrecke. Eine Grenze, die nicht mehr standhalten kann. Der Geist der Sabotage wird nicht nur in diesen spektakulären Aktionen reflektiert, sondern auch noch auf andere Art und Weise. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, den glatten Ablauf des Bahnverkehrs zu stören. Unkraut kann die Schienen umschließen und Städte wachsen dort, wo früher Bahnschienen verliefen. Und die Menschen leben nun in diesen imperialen Ruinen und entweihen so das imperiale Projekt, seine Bilder, seine Ikonen. Das Bild der Eisenbahn hat sich verändert. Aber wir haben immer noch diese Fantasie davon. Die existenzielle Realität sieht aus wie diese kaputten, zerstörten Schienen, dieses kaputte Eisen. Diese Bilder jagen den verfolgenden Kolonialherren und erzählen vom Kollaps. Das Medium spricht nun also gegen das Bild, gegen die koloniale Narrative, die Notwendigkeit für Fortschritt. Und sie erzählt auch von der Unvermeidbarkeit von Widerstand. Erzählt davon, wie das Leben weitergeht mit dem Widerstand und danach. Es erzählt von Gewalt, von Tod, der in unseren Landschaften begraben ist. Wir danken Ihnen.